Ja, guten Morgen auch von mir nochmal. Ich freue mich mit euch heute in diese neue Reihe über Jona einzusteigen. Und ich will ganz zum Anfang mal eine Frage stellen. Kennt ihr Dinge oder Situationen, in denen man eigentlich weiß, man sollte etwas tun, aber man hat so gar keine Lust darauf? Ich vermute mal, die allermeisten kennen Situationen. Wir machen jetzt keine Umfrage, also ihr müsst jetzt nicht alle beantworten. Aber überlegt mal, ich werfe mal ein paar Schlagwörter rein, um euch auf die Sprünge zu helfen. Also sowas wie Zimmer aufräumen, sowas wie Küche sauber machen, sowas wie lernen vielleicht für den einen oder anderen, zum Zahnarzt gehen, einen Anruf tätigen, der unangenehm ist, jemandem helfen, eine schwierige Aufgabe auf der Arbeit erledigen, ein anstrengendes Gespräch führen, vielleicht eine fremde Person ansprechen und so weiter und so fort. Wir kennen, denke ich, alle Situationen, wo wir wissen, das sollten wir eigentlich tun, aber wir haben absolut keine Lust darauf. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz, der sagt, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. So geht es uns manchmal, oder? Ich denke, wir kennen alle alltägliche Dinge, die uns schwerfallen. Und manche davon sind eher nebensächlich und manche sind wirklich wichtig. Und ich habe mal überlegt, was ist denn wirklich wichtig und woran kann man denn entscheiden, ob etwas wirklich wichtig ist oder nicht? Ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das erste ist, wenn ich darüber nachdenke, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen hat es, wenn ich es tue oder wenn ich es nicht tue. Das ist ein sehr gutes Kriterium, welche Auswirkungen hat es. Und das zweite ist, wer ist mein Auftraggeber? Wer hat mir gesagt, dass ich dies und jenes tun soll? Beispiel, ja, wenn die Eltern zu einem Kind etwas sagen, hat das eine größere Bedeutung, als wenn der Nachbar zu einem Kind etwas sagt. Das wissen wir alle. Wenn Menschen uns einen Auftrag geben, dann ist das alles schön und gut. Aber was ist, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Dann gibt es wohl das Ganze an Wichtigkeit, ist es wohl kaum zu übertreffen, als wenn Gott selbst uns einen Auftrag gibt. Und wenn wir dann diese zwei Kriterien nochmal anlegen und überlegen, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen hat es, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann können wir ganz schnell zu dem Schluss kommen, dass wir sehen, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann hat das unmittelbar immer Auswirkungen auf mein Leben oder auf das Leben anderer und nicht selten hat es sogar Auswirkungen, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Also wirklich krasse Auswirkungen. Und wenn wir das Zweite überlegen und darüber nachdenken, wer ist denn mein Auftraggeber, dann müssen wir auch sagen, es gibt keinen größeren Auftraggeber als Gott. Wir sind im Auftrag des Höchsten unterwegs. Wenn mein Schöpfer, mein Retter und mein Erhalter mir einen Auftrag gibt, dann sollte ich die Ohren weit aufmachen und dann sollte ich nicht lange zögern. Der Prophet Jona befindet sich ein bisschen in so einer Situation. Er hat einen glasklaren Auftrag von Gott bekommen. Und wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesem spannenden Buch Jona beschäftigen. Wir werden das tun unter dem Titel, darunter läuft diese ganze Reihe, Jona, ein Aufruf zur Umkehr. Jona, ein Aufruf zur Umkehr. Viele von uns, viele von euch kennen diese Geschichte von Kindesbeinen an. Ja, da ist dieser Prophet, der in die falsche Richtung läuft, der dann über Bord geschmissen wird, der von einem Fisch verschlungen wird, der Fisch ihn irgendwie wieder ausspuckt. Und irgendwie ist diese Geschichte ein bisschen seltsam eigentlich, aber wir kennen sie und wir können sie uns auch ganz gut merken, weil sie doch so außergewöhnlich ist. Dieses Buch Jona scheint recht bekannt zu sein und ich hoffe, dass ihr nicht einfach das so abtut und sagt, ah, kenne ich schon, ja, und lass uns irgendwie lieber was anderes machen, sondern dass wir uns darauf einlassen und entdecken, was es im Buch Jona alles zu entdecken gibt. Weil ich bin überzeugt davon, dass es auch ganz viele praktische Anwendungen für uns hat. Wenn man das Buch Jona so liest, dann stellt man erschreckend fest, so ging es mir zumindest, wie viel man mit diesem Typen gemeinsam hat. Ich vermute mal, die wenigsten von euch haben einen Fisch schon mal von innen gesehen, aber trotzdem so in den Verhaltens- und Denkweisen, die Jona so im Laufe seines Dienstes, seines Wirkens an den Tag legt, sehen wir einen ganz guten Spiegel für uns an vielen Stellen. Und bevor wir richtig einsteigen in dieses Buch Jona und heute nur die ersten drei Verse machen, will ich euch einmal einen kurzen Einstieg geben darüber, wer Jona ist und was uns so in den nächsten Wochen erwartet. Also zunächst mal, wer ist Jona? Jona ist ein Sohn des Amittai aus Gath-Hepher. Das erfahren wir in 2. Könige 14, Vers 25. Und Gath-Hepher war eine Stadt im Stammesgebiet von Sebulon. Jona gehörte also zum Nordreich von Israel. Israel wurde irgendwann als Gericht nach Salomo und seinem Sohn und so weiter, wurde es geteilt in das Südreich und das Nordreich. Und Jona gehörte zu diesem Nordreich in Israel. Dort war er ein Prophet. Er war also auch ein Prophet Israels, was gar nicht unbedingt so bekannt ist. Auch das erfahren wir in 2. Könige 14, Vers 25. Seine Wirkungszeit war unter der Herrschaft von Jerobeam II. Das war so etwa in der Zeit von 793 bis 753. Allerdings gibt es da ein bisschen abweichende Zahlen, wann diese Herrschaftszeit von Jerobeam II. Wirklich angefangen hat. Die Zeitgenossen von Jona waren die Propheten Hosea und Amos. Das sind zwei Propheten, die im Nordreich gewirkt haben, also in Israel gewirkt haben und die zur Umkehr aufgerufen haben, bevor dann 722 das Volk Israel, das Nordreich, in die assyrische Gefangenschaft verschleppt wurde. So viel mal zu Jona. Wir lernen ihn im Laufe des Buches ja noch besser kennen dann. Dann wollen wir uns einen kurzen Überblick verschaffen über das, was so kommt in den nächsten Wochen. Da sehen wir in Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, einen halsstarrigen Propheten und seinen missachteten Auftrag. Dann sehen wir nächste Woche eine Flucht, die nach hinten losgeht, in Kapitel 1, die Verse 4 bis 16. Unterwegs sehen wir in den Versen 14 bis 16 im Kapitel 1 eine souveräne Rettungsaktion Gottes, die mehr oder weniger so ein bisschen nebenbei stattfindet. Ganz spannend. Dann sehen wir in Kapitel 2 eine tierisch außergewöhnliche Rettung, die zur Buße führt. Ja, wir sehen, wie Jona durch diesen großen Fisch letztendlich gerettet wird. Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Danach sehen wir, wie er tatsächlich zu diesem Volk geht in Ninive und eine Gerichtsandrohung, die ein Heidenvolk zur Umkehr führt. Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und zu guter Letzt sehen wir am Ende des Buches einen zornigen Propheten und eine schmerzhafte Lektion, die Gottes Gnade verdeutlicht. Und man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man das Buch Jona so liest, dass es hauptsächlich um Jona geht in diesem Buch. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Der Hauptakteur letztendlich in diesem Buch ist nicht Jona, sondern ist Gott. Und wir lernen ganz viel über Gott in diesem Buch Jona. Auch hier nochmal ein paar Stichpunkte. Was sehen wir über Gott in diesem Buch? Gott kommt an sein Ziel. Obwohl Menschen nicht das machen, was er sagt in dem Moment und seine Aufträge erstmal so verstreichen lassen, kommt Gott doch an sein Ziel. Wir sehen auch, Gott handelt souverän. Er hat alle Möglichkeiten, alle Mittel und er zieht Wege in Erwägung und nutzt Wege, die wir wahrscheinlich nie in Erwägung ziehen würden. Wir sehen auch, Gott ist allgegenwärtig. Interessanterweise sogar tief unter Wasser in einem Fisch. Wir sehen, Gott ist der Herr der Schöpfung, weil er bedient sich in diesem Buch Jona verschiedener Dinge aus der Schöpfung. Des Meeres, der Tiere, der Pflanzen und des Windes. Ja, das werden wir alles sehen. Wir sehen auch, wie Alfred es eben schon vorgelesen hat, Gott ist zornig und übt Gericht. Und zugleich sehen wir, Gott ist gnädig und schenkt Chance zur Umkehr. Gott ist es auch, und das sehen wir auch im Buch Jona, der zur Rettung führt. Und das in unterschiedlicher Art und Weise. Und was sehr bedeutsam ist für das Buch Jona, ein bisschen außergewöhnlich ist, Gott rettet auch Heiden. Im Alten Testament könnte man den Eindruck gewinnen, dass Gott in erster Linie nur das Volk Israel im Blick hat und nur am Volk Israel interessiert ist. Aber es gibt verschiedene Stellen und unter anderem sehr stark auch im Buch Jona sieht man, dass Gott auch die Heiden im Blick hat und auch die Heiden retten möchte oder rettet tatsächlich. Und zu guter Letzt sehen wir, Gott beauftragt Menschen. Gott will Menschen gebrauchen und ganz besonders hier in diesem Buch Jona. Das ganze Buch ist eine Botschaft an Israel. Sie waren ja die ersten Empfänger von diesem Buch oder an sie wurde dieses Buch geschrieben im Alten Testament in erster Linie. Und es ist interessant, weil es ist ja kein Buch, was direkt zu Israel spricht, sondern nur eins, das von ihnen gelesen wurde. Und so ist es eigentlich an Israel ein Aufruf zur Umkehr. Weil sie sehen an dieser Umkehr der Heiden, also an dieser Reaktion von Ninive, dass sie auf diese Botschaft von Jona hören und umkehren, wird das für sie wie zu einem Beispiel, dass sie sagen, oh krass, wenn diese Heiden auf das Gerichtswort und auf die Androhung Gottes umkehren, dann sollten wir über unser Leben auch nachdenken und umkehren. Sie sind ganz anders und nehmen das nicht so ernst. Israel ist einige Zeit später, wie ich es eben schon gesagt habe, in die assyrische Gefangenschaft verschleppt worden. Und sie sind vielmehr ungehorsam wie ein Jona. Sie haben diese Propheten Hosea und Amos, die ihnen Gericht ankündigen. Aber nicht wie die Leute in Ninive hören sie auf diese Propheten, sondern sie missachten das und leben weiter wie bisher. Und Israel soll verstehen an diesem Buch, dass Gott Interesse und Liebe zu allen anderen Völkern auch hat. Das ist ihnen ein bisschen ein Dorn im Auge, aber auch das müssen sie lernen. Wir sehen also, dass dieser Aufruf zur Umkehr im Buch Jona ganz vielschichtig ist. Wir sehen im Laufe dieser Predigtreihe, dass es ein Aufruf zur Umkehr für Ninive ist, für diese Leute, wo Jona hingeschickt wird. Wir sehen, dass es ein Aufruf zur Umkehr für einige Seeleute ist, mit denen Jona unterwegs ist. Wir sehen, dass es ein Aufruf zur Umkehr für Jona selbst ist, der umkehren muss. Wir sehen, dass es ein Aufruf zur Umkehr für Israel ist. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch ein Aufruf zur Umkehr für dich und für mich ist, für uns. Wir steigen heute ein, nach diesem Vorspann, mit den Versen 1 bis 3 und verschaffen uns so einen Überblick über die Situation. Und ich lese diesen Text aus Jona 1, die Verse 1 bis 3. Interessant ist, dass es ein sehr bekanntes Buch ist, aber wenn man es in der Bibel finden muss, ist es gar nicht so leicht, weil es steckt zwischen den ganzen anderen Propheten irgendwo. Ich kann euch jetzt keine Seitenzahl nennen, leider, weil wir andere Bibeln haben. Genau, aber sucht's mal, ich lese Jona 1, die Verse 1 bis 3, ihr könnt hier vorne auch mitlesen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Was wir sehen ganz am Anfang von diesem Buch, und das ist unser erster Punkt heute Morgen, ist der Auftrag. Und zwar in den Versen 1 bis 2a. Jona bekommt von Gott direkt einen Auftrag. Und ganz typisch, wie es ganz oft bei den Propheten heißt, heißt es auch hier, und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Und auch wenn wir keine detaillierten Informationen darüber haben, was so die vorherigen Aufträge Jonas alles beinhaltet haben, erfahren wir trotzdem, dass Jona ein Prophet im Nordreich, also in Israel, vorher schon war und in der Vergangenheit prophezeit hat. Und von einer Prophezeiung, die Jona getan hat, wissen wir, nämlich prophezeite er, wir lesen davon in 2. Könige 14, Vers 25, dass die Grenzen Israels unter Jerobeam II., unter dem er gelebt hat, wieder ausgedehnt werden sollen. So weit, wie es damals zur Zeit Davids und Salomos war. Also er prophezeite eine Blütezeit eigentlich für Israel. Das heißt, das Prophetenamt war für Jona kein Neuland, sondern er war damit vertraut. Aber während er vorher eine Blütezeit prophezeien sollte, hat er diesmal einen ganz anderen Auftrag bekommen. Und dieser Auftrag hatte es in sich, und wir lesen ihn in Vers 2, wo es heißt, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Während seine Zeitgenossen Amos und Hosea in Israel prophezeien sollten, wurde Jona weggeschickt. Weggeschickt zu einem nichtjüdischen Volk. Und das war nicht gerade gängig. Dazu kam, dass es nicht irgendein Volk war, wo er hingeschickt wurde, sondern dass es auch noch ausgerechnet Assyrer waren. Ninive, wo er hingeschickt wurde, lag inmitten von Assyrien. Und Assyrien war rund um die Zeit von Jona eine an sich sehr mächtige Nation. die im Nahen Osten da so zugange war, auch wenn sie für den Moment lang geschwächt war und ein bisschen zurückgedrängt war. Ja, ich habe das eben schon gesagt, zu dieser Zeit, in der Jona lebte, unter Jerobeam II., war es so, dass Israel diesen Aufschwung erlebte, den Jona prophezeit hat, obwohl das Volk ungehorsam war. Das heißt, Assyrien war so ein bisschen zurückgedrängt für den Moment. Trotzdem gehörte es zu den Feinden Israels, die damals absolut ernst zu nehmen waren. Und Nineveh selbst war damals eine der größten und der bedeutendsten Städte in Assyrien. Etwas nach der Zeit Jona wurde Nineveh sogar zur Hauptstadt von Assyrien erklärt. Und wir erfahren auch in diesem Buch Jona, dass es eine große Stadt war und dass es eine Stadt war, die von Bedeutung war. Ganz am Ende vom Buch Jona, in Jona 4, Vers 11, erfahren wir zum Beispiel davon, dass sie 120.000 Einwohner hatte. Und immer wieder wird im Buch Jona Nineveh als die große Stadt bezeichnet. Wir erfahren auch zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 3, dass es 3 Tage lang gedauert hat, diese Stadt zu durchwandern. Ja, und vermutlich wurden einige umliegende Orte, also wie Vororte, mit zu dieser Stadt Nineveh gezählt. Die Stadt als solches hat in der Zeit Jonas nicht den besten Ruf gehabt, aber eigentlich auch von Anfang an nicht den besten Ruf gehabt, weil sie begegnet uns schon sehr früh in der Bibel. Gegründet wurde sie von Nimrod. Das war ein Urenkel von Noah. Und über diesen Nimrod heißt es, dass er der erste Gewaltherrscher auf der Erde war. In 1. Mose 10, Verse 8 bis 12 lesen wir von Nimrod und von dieser Gründung von Ninive. Also sie hat einen ganz Negativcharakter von Anfang an. Und auch später bei Propheten wie Zephania und ganz besonders bei Nahum, die dann später auftreten, schneidet diese Stadt sehr schlecht ab. Weil es ist immer wieder die Rede davon, dass sie grausam sind und dass sie Gewalttat üben, und dass es eine Stadt ist, wo es drunter und drüber geht. Zu all dem kommt, dass Assyrien, wie ich es eben schon gesagt habe, irgendwann, kurze Zeit später, zu der mächtigsten Nation wurde und 722 Israel in die assyrische Gefangenschaft führte. Und das war was die Propheten Amos, der Prophet Amos schon angekündigt hatte, und vor allem auch Hosea, der sogar in Hosea 11, Vers 5 Assyrien beim Namen nennt, als die konkrete Nation, die Israel wegführen wird. Wie viel Jona von all dem wusste, von dieser zukünftigen Wegführung, bleibt ein bisschen unklar für uns. Aber ich denke trotzdem, nach diesen paar Fakten können wir uns ein bisschen besser in Jona hineinversetzen. Ja, ich fasse es nochmal so zusammen. Jona soll zu einem nichtjüdischen Volk gehen, das mit zu den schlimmsten Feinden Israels gehörte. Andere Völker, Heiden, waren ja eh in den Augen von Juden schon so, dass man gesagt hat, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Es war eh so ein bisschen Abschaum, aber dann auch noch Feinde, unmittelbare Feinde von uns. Dazu kommt, dass der Ort Nineveh nicht gerade der Ort war, an dem man sich gerne aufhielt. Sie waren bekannt für ihre Gewalttat und als Jude, was Jona ja war, schon dreimal nicht. Und auch die Gerichtsbotschaft, die Jona ihnen bringen sollte, ist nicht gerade das, was man solchen Leuten verkündigen will, wo man eh weiß, die haben was gegen einen, die verabscheuen einen sowieso. Ja, da ist der Tod fast vorprogrammiert in so einer Situation. Und für all das soll Jona etwa einen Monat 800 Kilometer anreisen. Das war die Strecke von Samaria nach Nineveh. In Samaria hat er sich vermutlich aufgehalten zu der Zeit und nach Nineveh sollte er. Ja, das heißt, es war mit vielen Reisestrapazen verbunden. Wenn man so darüber nachdenkt, könnte man zum einen, oder erkennt man zum einen, dass dieser Job, den Jona da hatte, nicht der leichteste war. Und man könnte, finde ich, auch ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, dass das wirklich ein unbequemer Weg ist. Wir sehen an dieser Stelle, dass Gott Menschen Aufträge gibt, die nicht unbedingt immer bequem sind. Aufträge, die es durchaus in sich haben, die unsere Bequemlichkeit schon mal hinten anstellen und die uns durchaus etwas kosten. Aber, wie wir am Anfang gesehen haben, gibt es keinen wichtigeren Auftraggeber als Gott selbst und es gibt keine wichtigeren Aufträge, als wenn Gott selbst uns einen Auftrag gibt. Weil das sind Aufträge mit den größten Auswirkungen, bis hin zu ewigen Auswirkungen. Und jetzt kann es sehr unterschiedlich aussehen bei jedem von uns, welchen individuellen Auftrag Gott uns so gibt. Es können Dinge sein, wie dass Gott uns Menschen aufs Herz legt zum Beispiel, vielleicht jemanden, um den wir uns kümmern sollen oder dem wir helfen sollen. oder aber jemand, den wir ansprechen sollen oder für den wir beten sollen. Es kann auch sein, dass Gott den einen oder anderen von uns vielleicht in die Mission schicken will, in die Auslandsmission. Ja, das wäre schon was viel, viel Lebensumfassenderes. Oder aber, dass Gott eine bestimmte Aufgabe für jemand von uns in der Gemeinde, für dich und mich hier in der Gemeinde hat. Kann ganz unterschiedlich aussehen. Gott ruft Menschen individuell in ganz unterschiedliche Aufgaben, große wie kleine Aufgaben. Aber es gibt einen Auftrag, der immer gilt und der für jeden gilt und der nie abgeschlossen sein wird. Ein Auftrag, der oft erwähnt wird, der schnell vergessen wird und wenig gelebt wird. Am Ende seines Lebens hat Jesus uns bekanntlicherweise einen Auftrag gegeben und er hat das in Markus 16, Vers 15 ganz einfach ausgedrückt, wo es heißt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ein Auftrag, den wir alle kennen und wo wir wissen, er gilt für jeden Christen. Und Martin Kienbaum hat letzte Woche so gut in seiner Predigt zu uns gesagt, bei Gott gibt es keine Arbeitslosen. Ja, bei Gott gibt es keine Arbeitslosen. Dieser Auftrag ist so groß, dass uns eigentlich niemals langweilig werden dürfte. Keiner von uns kann sagen, ich habe nichts mehr zu tun hier und ich weiß nicht, was ich tun kann für Gott. Dieser zentrale Auftrag, den Jesus gegeben hat, gilt für dich und für mich, für jeden von uns persönlich. Nicht nur für die Begabten, nicht nur für die, die stärker evangelistisch ausgeprägte Neigung haben, da besonders begabt sind, sondern es ist ein Auftrag, der für jeden von uns gilt. Und was bei Jona eher die Ausnahme schien, das ist im Neuen Testament das große Thema. Und zwar Heidenmission. Die Rettung für alle Völker durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das große Thema im Neuen Testament. Und ganz ähnlich wie bei Jona finden wir auch hier in Markus 16 diese Aufforderung, geh hin und verkündige. Also werde aktiv, steh auf aus deinem bequemen Sessel und mach dich auf den Weg. Geh hin. Es gibt Gemeinsamkeiten, die wir haben mit Jona, wenn es um den Auftrag geht, aber es gibt auch ein paar Unterschiede. Ich nenne euch mal ein paar Unterschiede. Jona hatte die Aufgabe, in Ninive Gericht anzudrohen, Gericht zu verkündigen. Wir sollen Menschen das Evangelium, die Botschaft der Rettung und Gnade Gottes bringen. Da ist ein großer Unterschied zwischen. Jona hatte also schlechte Nachrichten, wir haben die guten Nachrichten. Jona musste 800 Kilometer weit anreisen, wir können sofort loslegen bei den Menschen, mit denen wir tagtäglich eigentlich eh umgeben sind. Ja, sei es unsere Freunde, sei es Arbeitskollegen, sei es Nachbarn, Leute im Sportverein, die Verwandtschaft und so weiter und so fort. Viele Menschen umgeben uns. Unser Auftragsgebiet liegt direkt vor unserer Haustür. Jona sollte zu den Feinden Israels nach Ninive gehen. Wir sollen das Evangelium zu allen Menschen bringen, zu der gesamten Schöpfung. So hat Jesus das gesagt. Und tatsächlich ist es so, dass alle Menschen, jeder Mensch wirklich Rettung braucht. Und ich vermute mal, jeder von uns kennt Menschen, die ihm sehr bedeutsam sind, die ihm sehr lieb sind, wo man weiß, ja, das sind Menschen, mit denen will ich eines Tages im Himmel die Ewigkeit verbringen. Meist enge Freunde oder Familie, Menschen, die einem sehr nahe stehen. Vielleicht auch Menschen, die man schon lange kennt. Es gibt diese Gruppe und die haben wir ganz schnell auf dem Schirm. Dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die nicht so eine große Bedeutung für uns haben, wo wir nicht so eine persönliche Bindung so stark zu haben, die wir kennen, vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber nicht so intensiv mit verbunden sind. Also sowas wie entfernte Bekannte oder überhaupt Bekannte von uns, vielleicht auch manche Arbeitskollege, mit denen wir nicht so viel zu tun haben, Vereinskameraden oder Menschen, die wir nur mal ganz kurz irgendwo kennengelernt haben. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, und ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, denen wir das Evangelium eigentlich gar nicht bringen wollen. Vielleicht gibt es Leute auf der Arbeit, die euch das Leben schwer machen. Leute auf der Arbeit, die irgendwie eigentlich so verhasst sind euch gegenüber, dass sie sagen, nee, dem will ich eigentlich das Evangelium gar nicht bringen. Oder schwierige Menschen in eurer Umgebung. Stolze und hartnäckige Menschen in der Familie, die sich nur lustig machen über einen, weil man zu Jesus gehört, weil man sich zu Jesus bekennt. Unangenehme Leute oder Leute, die eher am Rande der Gesellschaft stehen. Ja, das sind Menschen, wo vielleicht viele sagen, oder einige sagen würden, also das sind Menschen, da habe ich gar nicht so großes Interesse dran, denen das Evangelium zu bringen. Aber es ist so, dass völlig egal, welche dieser drei Gruppierungen man so in den Fokus nimmt, unser Auftrag gilt für alle drei Gruppierungen. Jeder von ihnen hat das Evangelium für seine ewige Rettung genauso nötig wie wir. Jeder Einzelne. Und es gibt eine Tatsache, die für jeden von ihnen gilt. Und die heißt, Gott hat Interesse an ihnen und hat in seiner Liebe auch für sie seinen Sohn sterben lassen. Egal, ob wir sie lieben oder nicht, egal, ob wir ihnen das Evangelium bringen wollen oder nicht, Gott hat Interesse an ihnen. Und während Jona keinerlei Liebe für seine Feinde aufbringen konnte, ist Christus doch für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir seine Feinde waren. So lesen wir in Römer 5, Vers 8. Und nicht nur für uns, sondern auch für Menschen, die noch heute seine Feinde sind. Der Grund für den Auftrag ist bei Jona und auch bei uns eigentlich schlussendlich genau der gleiche. Und wir gucken uns diesen zweiten Punkt kurz an. Der heißt der Grund. In Jona 1, Vers 2b lesen wir davon, dass es heißt, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. So sagt Gott an dieser Stelle. Gott hat die Sünde der Menschen in Ninive angesehen. Und wenn solch eine Formulierung da verwendet wird, also die Bosheit ist aufgestiegen, dann ist das Maß mehr als voll. Ja, das bedeutet nicht, dass Gott vorher alles ignoriert hat, was sie so in Ninive verhackstückt haben da, sondern es bedeutet vielmehr, dass es ein wirklich krasses Ausmaß angenommen hat, was Ninive sich zu Schulden hat kommen lassen, welche bösen Wege sie gegangen sind, welche Gewalttat da vorherrschte und so weiter. Der Grund für diese Gerichtsbotschaft ist also die Sündhaftigkeit der Menschen. Und auch das hat sich bei uns nicht geändert. Auch das steht unmittelbar im Zusammenhang mit unserem Auftrag. Die Bibel macht uns an etlichen Stellen deutlich, dass jeder Mensch sündig ist vor Gott und Gottes ewigen Zorn verdient hat. Aber genau deshalb ist das Evangelium vom Kreuz das Wichtigste, was ein Mensch je hören kann. Weil es besagt, Jesus Christus starb an deiner Stelle für deine Sünde am Kreuz und bezahlte den vollen Preis. Und jeder, der an ihn glaubt und für sich persönlich das in Anspruch nimmt, der wird gerettet werden. Das ist die gute Nachricht, die die Menschheit hören muss. Johannes 3, Vers 36 bringt es so auf den Punkt und sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wir sehen einmal mehr, welche Tragweite unser Auftrag hat. Unser Auftrag ist von größtmöglicher Wichtigkeit, weil es geht um Leben und Tod. Es geht um Ewigkeit bei Gott oder ewige Trennung unter dem Zorn Gottes. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier und sagt, ich glaube das eigentlich noch nicht. Ich habe es vielleicht schon manchmal gehört, aber ich glaube es eigentlich noch nicht. Aber mir ist bewusst, dass ich sündig bin und gesündigt habe vor Gott. Und ich will euch einladen und Mut machen, auch für euch persönlich dieses Angebot der Rettung in Anspruch zu nehmen. Zu glauben, dass Jesus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und du das persönlich in Anspruch nehmen darfst und dein Leben nicht weiter ohne ihn leben musst, sondern mit ihm gehen darfst. Und für jeden, der das angenommen hat, und das sind viele von uns, gilt, erzähle anderen von dieser Gnade Gottes und von dieser Rettung, die du unverdient bekommen hast. Erzähle anderen davon, wie die Ewigkeit im Himmel, wie sie zur Ewigkeit im Himmel mit Gott kommen. Ja, wie dieser Weg dahin funktioniert. Und das klingt manchmal leichter gesagt als getan. Und wir wissen das. Den Auftrag, den haben wir verstanden, glaube ich. Aber deshalb ist der Auftrag noch lange nicht ausgeführt. Und so war es bei Jona auch. Seinen Auftrag hat Jona verstanden. Aber über seine Bereitschaft lesen wir Folgendes in Vers 3. Da heißt es, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Was Jona hier tut, ist Auftragsverweigerung. Und das ist unser dritter Punkt, die Auftragsverweigerung. Es soll ja Leute geben, die, sobald sie riechen, dass irgendwo etwas Unangenehmes zu tun gibt, fluchtartig den Raum verlassen. Ja, sobald es um vielleicht Saugen, Spülen oder sonst was geht, sind sie nicht mehr zu sehen. Und ich vermute, fast jeder von uns kennt diese Überlegung zumindest der Flucht. Sobald uns etwas herausfordernd oder irgendwie ungewiss oder unangenehm ist, denken wir darüber schon mal nach, oder? Es gibt Situationen in unserem Leben, die wir nicht so ganz im Griff haben, die irgendwie über unsere Komfortzone, so nennen wir das, hinausgehen. Und wo wir sagen, naja, bis hierher und nicht weiter. Also da ist irgendwie meine Grenze. Wir haben schon gesehen eben, dass Jona nicht gerade den schönsten Job hatte. Und das veranlasst ihn, dass er den Auftrag missachtet und statt Richtung Ninive aufzubrechen, ganz bestimmt die andere Richtung wählt. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, wo das ein bisschen deutlich wird. Jona ist ungefähr hier über Joppe, da in diesem Bereich, da ist Samaria. Und Ninive geht noch einiges weiter in das Land hinein. Leider habe ich keine Karte gefunden, wo das komplett abgebildet war. Aber statt nach Ninive zu gehen, geht Jona hier runter nach Joppe oder Jaffo, Joppe heißt es im Neuen Testament dann, und sucht sich dieses Schiff und fährt nach Tarsis. Tarsis ist ein Ort wahrscheinlich in Spanien und etwa 4000 Kilometer entfernt von Joppe. Also weit genug, sodass man den Auftrag nicht mehr erfüllen muss. Und jetzt gäbe es sicherlich viele Gründe, warum Jona sich denken könnte, dass er der falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Ort ist, und 1000 Gründe, warum er nicht diesen Auftrag machen sollte, sondern irgendwer anders. Interessanterweise erfahren wir aber am Ende des Buches den Grund für die Flucht von Jona. In Jona 4, die Verse 1 bis 3, lesen wir, nachdem Gott Ninive gerettet hat, Folgendes über Jona. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Eine enorm ehrliche Aussage, finde ich, die Jona an dieser Stelle macht. Der Grund seiner Flucht war nicht in erster Linie, dass er Angst hatte vor den Leuten in Ninive, auch nicht, dass diese lange Anreise, der Weg zu weit war, auch nicht, dass er keine Lust hatte, den Leuten Gericht zu predigen, ja, über den Zorn Gottes und über das Gericht über diese Stadt, hätte er sich sehr gefreut sogar. Nein, ganz im Gegenteil, Jona stößt sich daran, dass Gott diesem Volk, diesen Heiden, diesen Feinden Israels am Ende gnädig sein könnte. Jona hat absolut kein Verständnis dafür, wenn Gott das tun würde. Vielmehr ist er unbarmherzig und lieblos, durchdrungen von Lieblosigkeit sogar. Und Jona entspricht an dieser Stelle dem Volk Israel, die kein Verständnis dafür hatten, dass Gott auch Interesse an anderen Völkern haben könnte, dass Gott auch Liebe zu anderen Völkern haben könnte, dass Gott vielleicht sogar Rettung für andere Völker im Sinn haben könnte. Und das zieht sich hinein bis in die Zeit Jesu. Das ist interessant zu beobachten. Ganz nach dem Motto, Hauptsache wir sind gerettet, Hauptsache wir sind Gottes Volk und alle anderen sind uns egal. Das ist eine Denkweise, die wahrscheinlich heute keiner mehr aussprechen würde, aber die vielleicht doch ein Stück tiefer sitzt, als man manchmal denkt. Dass sich Menschen denken, Hauptsache ich bin gerettet und ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu Gottes Volk und alle anderen sind mehr oder weniger egal. Und dabei vergessen wir eine wesentliche Tatsache, nämlich dass die Rettung, die wir empfangen haben durch Jesus Christus und die Zuwendung Gottes einzig und allein auf seiner Gnade beruht. Wir haben das nicht verdient. Wir haben das genauso wenig verdient wie alle anderen auch, wie alle anderen auch, denen wir das bringen sollen. Und das ist der Beweggrund, wo wir immer wieder hin müssen und sehen, ja, unverdient gerettet sind wir selbst und unverdiente Rettung sollen auch andere bekommen. Jona geht so weit, dass er seinen Auftrag, den er hat, aktiv verweigert. Er steht ja nicht gerade in Jaffo da an diesem Hafen zufällig und dann ist da ein Schiff und dann steigt er da ein und denkt sich, ach, da fahre ich mal mit, sondern er musste ein ganzes Stück dahin gehen. Also es heißt ja auch in dem Text, er ging hinab. Ja, also er sucht das ganz gezielt und interessanterweise bezahlt er sogar Geld dafür. Er zahlt einen Fahrpreis, damit er diesen Auftrag Gottes nicht erfüllen muss. Eine Formulierung in diesem Text, die wir hier zweimal gleich finden, die lässt mich bei längerem Nachdenken ein bisschen schmunzeln über diesen Jona. So geht mir das manchmal, wenn ich dieses Buch lese, weil sie irgendwie so menschlich ist und gleichzeitig so unverständlich auch. Ja? Und diese Formulierung ist, dass es da heißt, dass Jona geflohen ist, weg vom Angesicht des Herrn. Als gut informierter israelitischer Prophet sollte Jona eigentlich wissen, dass das nicht geht. Ja, weil Psalm 139 zum Beispiel war zu dieser Zeit schon geschrieben und es gibt unzählige andere Stellen, die das deutlich machen in der Bibel. Psalm 139, Vers 9 und 10 heißt es: Nähme ich Flügel des Morgenrots und ließe mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würdest du mich führen, deine Hand hielte mich fest. Also fliehen eigentlich zwecklos, wenn es darum geht, von Gottes Angesicht wegzufliehen. Die größte Ironie, finde ich, in diesem Buch, die wir dann finden, ist im Kapitel 2 in Jona, in dem er in dem Bauch des Fisches sitzt und von dort aus zu Gott betet. Ja? Also wenn Gott sogar, was weiß ich, wie viel unter Wasser in den Bauch eines Fisches hineinragt und Jona da sogar hört und irgendwie anwesend ist, dann ist es eigentlich absurd zu denken, dass irgendwo auf dem offenen Meer, wo Jona unterwegs ist, Gott Jona nicht finden sollte. Aber wie oft tun wir genau das, was Jona da tut? Wie oft tun wir so, als würde Gott irgendetwas nicht mitbekommen? Wie oft finden wir Ausreden, die wir uns und anderen vielleicht noch ganz gut verkaufen können, aber wenn wir ehrlich sind, Gott gegenüber, liegt es alles so offen da. Unsere Gründe, unsere Ausreden mögen andere sein manchmal, als die Jona hier hatte. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch wir, wenn es um unseren Auftrag geht, nicht selten Auftragsverweigerer sind. Und ich habe mal ein paar Gründe mitgebracht, wenn es um unseren Auftrag geht. Was so diese Gründe sind, warum wir vielleicht sagen würden, nee, also das mache ich nicht. Ich habe das genannt, 10 Gründe, Gottes Auftrag nicht wahrzunehmen. Ja? Also Vorwände, die dann so kommen. Ich habe das vor allem aus einem Buch, das ich euch nachher noch vorstellen werde. Daraus habe ich das abgeleitet, weil er diese Gründe ganz gut auffasst. Ich nenne euch diese Aussage mal, die so in unserem Kopf rumspukt und ich bin völlig mit eingeschlossen. Und nenne euch aber mal, was eigentlich dagegen steht oder dagegen spricht. Der erste Grund ist, ich habe Angst vor Ablehnung. Andere könnten mich komisch finden, könnten mich auslachen, könnten mich ignorieren, könnten mich ausschließen. Aber es ist nicht entscheidend, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, es ist nicht entscheidend, was Menschen über uns denken oder sagen, wenn Gott uns angenommen hat, wenn wir wissen, was er über uns denkt. Ein zweiter Grund könnte sein, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das mag sein, aber das ist oft nur ein Vorwand. Ja, weil die Frage ist, zum einen, haben wir es überhaupt schon mal probiert? Und zum anderen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir müssen das üben und lernen und können uns gegenseitig dabei helfen. Also das ist nicht der Grund, warum wir sagen können, nee, ich mache das gar nicht. Ein weiterer Grund, ich habe Angst, einen Freund oder einen geliebten Menschen zu verlieren. Wenn wir das nüchtern betrachten, müssen wir sagen, verliere ihn lieber im Hier und Jetzt als für die Ewigkeit. Die Leute in meinem Umfeld haben die Botschaft ja schon mal gehört. Die Frage ist, reicht einmal? Reicht zweimal? Ihr könnt für euch selbst überlegen, wie oft musstet ihr die Botschaft von Christus hören, bis ihr sie tatsächlich angenommen habt? Ein häufiger Grund ist, der genannt wird, ich habe keine Zeit. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, was gibt es so viel Wichtigeres im Leben, als Gottes Auftrag zu erfüllen, als Gottes Evangelium zu den Menschen zu bringen? Vielleicht auch eine ehrliche Aussage, ich bin zu faul und zu bequem. Und wir müssen sagen, es gibt nichts Wichtigeres, als Gottes Aufträge auf dieser Erde auszuführen. Und dafür lohnt es sich, aufzustehen und seine Bequemlichkeit hinter sich zu lassen. Man kann es auch umschwenken auf die Leute. Die Leute wollen bestimmt nicht darüber reden. Das ist nicht unbedingt immer der Fall. Es gibt gar nicht wenig Leute, die gerne auch über Glauben reden Und was ist denn, wenn Gott einen Menschen vorbereitet hat, von dem du gar nicht weißt, dass er ihn vorbereitet hat? Und du kommst dahin und redest mit ihm darüber und merkst, oh, Gott hat seine Arbeit ja getan irgendwie und ich darf mich einfach in einer Situation gebrauchen lassen, wo er alles vorbereitet hat. Ein häufiger Grund, der auch genannt sein könnte, ist, ich weiß zu wenig und kann ihre Fragen nicht beantworten. Du weißt vielleicht nicht alles, und das ist auch gar kein Problem, aber du weißt mindestens so viel, dass es für deine eigene Rettung gereicht hat. Und das ist schon jede Menge. Und es geht nicht darum, dass man jede Frage beantworten kann. Ja? Und es ist auch keine Schande, in einem Gespräch zu sagen, du, weißt du was, ich kann diese Frage nicht beantworten, ich weiß es nicht, aber ich informiere mich und ich werde dir beim nächsten Mal sagen, was die Antwort ist auf deine Frage. Wir verstecken uns gerne auch hinter dieser Aussage, andere können das besser und sind begabter. Und das mag sein. Ja? Es gibt Menschen, die sind evangelistisch besonders begabt. Aber diese Menschen kommen ganz häufig nicht mit den Menschen in Kontakt, mit denen du im Kontakt bist. Gott will dich im Rahmen deiner Möglichkeiten gebrauchen. An dem Ort, wo du bist, in dem Umfeld, wo du bist. Und das können andere nicht einfach so abdecken. Und ein Grund, der vielleicht ganz oft auch hinter all dem steckt, ist, ich habe zu wenig Liebe für die Verlorenen. Und der Weg, wenn wir feststellen, das ist so, ist immer wieder der Weg zum Kreuz. Darüber nachzudenken, dass ich meine eigene Rettung unverdient bekommen habe. Und dann bedeutet das, vom Kreuz aus zu den Menschen zu gehen und tatsächlich zu den verlorenen Menschen zu gehen und mit ihnen zu sein, sie kennenzulernen. Und was dabei passiert ist, du wirst ein Anliegen für sie entwickeln. Ja, wenn man Menschen und Gesichter, konkrete Namen vor Augen hat, dann entwickelt man ein Herz, eine Liebe für die Verlorenen. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns diese Gründe angucken, und es gäbe wahrscheinlich viele andere, die wir nennen könnten, gibt es eigentlich keinen wirklich tragfähigen Grund, warum wir die Botschaft des Evangeliums anderen Menschen vorenthalten dürften. Warum wir dabei bleiben, zu sagen, wir erfüllen diesen Auftrag nicht. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht um Aktionismus, ja, es geht auch nicht darum, dass ich sage, dass irgendwer von uns hier irgendjemand retten kann, das ist absolut Gottes Aufgabe und wir müssen darum beten und Menschen ganz bewusst vor Gott im Gebet hinlegen, dass er ihre Herzen berührt, dass er sie überführt von Sünde, dass er sie zu sich zieht. Aber auf der anderen Seite haben wir einen glasklaren Auftrag und dieser glasklare Auftrag hat einen triftigen Grund und die Frage ist, was wir damit machen. In all dem lässt Gott uns nicht allein, sondern Jesus hat ganz mutmachende Worte gesagt in dem Missionsbefehl, der so bekannt ist, ganz am Ende, wo er uns zusagt, seinen Jüngern zusagt und auch uns zusagt, in Matthäus 28, Vers 20b, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Obwohl Gott, das finde ich beeindruckend, obwohl Gott diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, locker ohne Jona, ohne Alfred, ohne Achim, ohne Daniel, ohne jeden hier von uns locker machen könnte, ja, er bräuchte uns nicht dafür, hat er uns trotzdem einen Auftrag gegeben. Und wo wir seinen Auftrag verweigert oder ignoriert haben, da ist es Zeit für uns umzukehren. Uns das einzugestehen und zu sagen, ja, ich weiß, du hast mir einen Auftrag gegeben, aber ich habe den völlig missachtet. Ich bin vielleicht bewusst oder unbewusst in die ganz andere Richtung gelaufen. Und so ist das Buch Jona tatsächlich ein Aufruf zur Umkehr, auch für uns. In verschiedener Hinsicht ist es das. Das heidnische Volk Ninive, das Volk Israel, einige Seeleute, dieser halsstarrige Prophet Jona, aber wir eingeschlossen. Ein Aufruf zur Umkehr, auch für mich. Unser Auftrag, den wir haben, ist zu wichtig, als dass wir ihn einfach ignorieren könnten. Weil er ist tatsächlich von ewiger Bedeutung. Und ich will abschließend euch ein Gedicht an die Wand werfen, was ich auch aus dem Buch habe, was ich euch später vorstelle, das mich sehr bewegt hat und wo ich euch gerne mit reinnehmen will, weil es sind Worte von einem Freund, der einen christlichen Freund hatte zu seinen Lebzeiten und jetzt im Gericht steht. Und es sind Worte, die mich beschämt haben und Worte, die ich ganz ehrlich niemals von einem Menschen eigentlich hören will. Das Gedicht ist überschrieben mit Mein Freund. Mein Freund, ich stehe nun im Gericht und schuldlos bist du daran nicht. Den Erdenweg ging ich mit dir, den Weg des Heils verschwiegst du mir. Du kanntest Gottes Gnad und Wahrheit, doch nie sprachst du von ihm in Klarheit. So war mein Wissen niemals klar, nie hört ich, wer Gott wirklich war. Nie sprachst du in der Zeit auf Erden von einem Neugeborenwerden. Verurteilt stehe ich jetzt hier, denn du sprachst nie vom Herrn zu mir. Ich habe dich einst Freund genannt und dir vertraut und dich gekannt. Nun sag mir, warum hast du bloß mich nicht gewarnt vor diesem Los? Bei allem Reden hast du nicht den Weg gezeigt mir in das Licht. Du sahst mich leben, lieben, sterben auf einem Weg in das Verderben. Ich durfte lange Freund dich nennen, doch nun sich unsere Wege trennen. Für dich geht es hinauf ins Licht, mein Weg, er endet im Gericht. Wirklich starke Worte, wenn man darüber nachdenkt. Und ich weiß nicht, welche Menschen ihr vor Augen habt. Und wir wollen im Moment uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Zum einen, wie wir um diesen Auftrag bestellt sind, vielleicht auch an konkrete Menschen zu denken, vielleicht auch ein Gebet in den Himmel zu schicken, bevor wir dann zusammen in den Lobpreis geben.